SWR 2 Tandem.
Wer während des Zweiten Weltkrieges und in der Zeit danach überleben wollte, musste verdrängen. Doch im Alter brechen bei vielen Menschen die Wunden der Seele wieder auf, begleitet von Angstzuständen, Depressionen oder Panikattacken. Und dass sich die Kriegserlebnisse der Eltern längst auf die Kinder oder gar Enkel übertragen haben, wird erst sichtbar, wenn das Schweigen endlich gebrochen wird. Das Herz vergisst nichts. Kriegstraumata, die Wunden einer ganzen Familie. Von Ina Strelow.
Ein Sonntag im vorletzten Jahr. Meine Mutter liegt entspannt auf der Couch und freut sich auf das gemeinsame Kaffeetrinken. So jedenfalls sehe ich sie. So wünsche ich sie mir. Meine Mutter ist 84 Jahre alt. Plötzlich richtet sie sich auf, zittert und sagt, sie habe wieder solche Angst. Sie komme nicht zur Ruhe und hätte die vierte Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Oh nein, nicht schon wieder, denke ich. Mama, alles ist gut. Du bist versorgt, du bekommst fast jeden Tag Besuch. Du hast alles, was du brauchst. Wo ist das Problem? Sie wisse es nicht, aber immer diese Unruhe, diese Angst. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Werde ärgerlich, fühle mein Kommen nicht genug gewürdigt. Darüber hinaus habe ich nie gedacht.
Wenn alte Menschen hilflos werden, dann erinnert sich der Körper an die Hilflosigkeit von damals. Wenn es jetzt nachts dunkel wird, erinnern sie sich damals an den Bunker. Und wenn ein alter Mensch Angst hat, im Dunkeln zu schlafen, oder wenn jemand plötzlich nicht mehr einschlafen kann oder schon lange Zeit nicht mehr einschlafen kann, das war damals lebensgefährlich, auf den Flüchtlingstrecks einzuschlafen, dann ist es wichtig, dass die Angehörigen und auch die Fachkräfte wissen, dass es damit zusammenhängen kann, nicht muss.
Diese Einsicht kam zu spät. Meine Mutter ist im letzten Jahr gestorben. Ich habe die Fragen nicht gestellt, die ich ihr heute so gern stellen würde. Nach jener Zeit, die auch sie wahrscheinlich ihr Leben lang nicht losgelassen hat. Die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die sie als Kind miterlebt hat, und die Zeit danach.
Manche Menschen werden extrem unruhig. Also diese hohe Erregung ist eine große Traumafolge bei ganz vielen Menschen. Das ganz Wesentliche ist, dass es so Flashbacks gibt, also dass Menschen durch irgendwelche Anlässe ausgelöst wieder in das gleiche Erleben kommen wie damals. Zum Beispiel gibt es das Gewitter, das donnert und man hört es und es hört sich so ähnlich an wie Bombenexplosion oder Artilleriebeschuss. Und sie erleben es so, als wäre sie jetzt da noch in der gleichen Situation. Also der Schrecken ist so, als würde jetzt eine Bombe fallen. Das ist wichtig zu wissen.
Nach dem Gespräch mit Dr. Udo Behr, Diplompädagoge, Traumatherapeut und Autor, kippte mein Gefühl der Hilflosigkeit in Scham und Traurigkeit. Traurigkeit, versäumt zu haben, was doch so leicht möglich gewesen wäre. Nein, nicht leicht, aber möglich. Wie in der Familie Gottwald, die ich kennengelernt und befragt habe.
Jedes Jahr erlebe ich das neu. Jedes Jahr. Den 13. Februar, der fängt am 10. schon an, da kriege ich Angst. Jedes Jahr, solange das existiert, sind, wie viel, 70 Jahre sind das, nicht? Jedes Jahr. Ich träume schlecht und ich denke andauernd dran und höre teilweise Sirene und so.
Ich hatte immer so ein Gefühl, dass er viel Schweres mit sich schleppt. Ich konnte es nicht beschreiben, ich konnte ihn auch nicht fragen, weil ich es gar nicht einordnen konnte. Ich habe oft auch so ein Gefühl von Schuld, dass ich schuldig bin für irgendwas gehabt.
Also er hat, als ich Kind war oder Jugendlicher, da hat er sehr, sehr wenig erzählt. Aus alten Zeiten vom Krieg, ich wusste da gar nichts.
Elisabeth und Christopher, Anfang 50 und Mitte 40. Sie sind 2 der 3 Kinder von Eberhard Gottwald, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feierte. Geboren 1930 in Neusalz an der Oder, dem heutigen Nowa Sol in Polen, verlebte er dort eine schöne Kindheit, bis er und seine Familie im Februar 1945
dann mit dem letzten Zug aus der Stadt eigentlich nicht flüchteten, sondern hinausgetrieben wurden von der deutschen Wehrmacht. Und wir hatten als Ziel Dresden, wo eine Tante von meinem Vater wohnte. Ich weiß noch, wie wir in Dresden einfuhren und diese wunderschöne Yasmazi-Fabrik, die Zigarettenfabrik gesehen haben. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, da müssen die Russen kommen, dass ich mal nach Dresden kann. Wir sind also am 8. Februar in Dresden angelangt. Und da war der erste Angriff kurz nach 10, am 13. Februar.
Also er war 14 und dachte, sie fahren jetzt nach Dresden, weil es ihnen da gut gehen wird. Und dann kamen diese Bombenangriffe, die so verheerend und so furchtbar waren, dass man das gar nicht mit Worten ausdrücken kann. Und das konnte er auch nicht lange Zeit.
Und wie wir dann raus sind, dann haben wir ja gesehen, dass vom Dach aus, dass die Stadt furchtbar brannte. Ich glaube, ich habe mein Leben nie so viel geheult wie da, weil überall die Leichen rumlagen. Und das werde ich wahrscheinlich nie vergessen können. Ne?
Was noch entscheidend ist, ist, man darf nicht verniedlichen. Man darf nicht an den Intellekt appellieren. Man darf nicht sagen, es ist doch nur ein Gewitter. Man darf nicht sagen, stellen Sie sich doch nicht so an. Es ist doch der Zivildienstleistende oder unser junger Arzt, der jetzt hier an die Tür klopft. Es sind nicht die russischen Soldaten oder. Also man darf nicht verniedlichen, weil für die betroffenen Menschen ist es nicht der Zivildienstleistende oder der junge Arzt. Da ist es eine Bedrohung. Und dagegen helfen keine Argumente. Wichtig ist zu sagen, ja, Sie haben Angst. Ich akzeptiere das. Ich nehme das ernst.
Und dann war der Einmarsch der Russen. Dann kam ja der Befehl von der Stadt, die Flüchtlinge haben die Stadt zu verlassen, sie sollen wieder nach Hause gehen. Und dann sind wir einen Tag später, also meine Mutter und ich, sind wir wieder Richtung Schlesien gelaufen. Nicht? Ich weiß noch, wir zogen unseren Handwagen da Richtung Neiße und meine Mutter fragte mich, was wird denn du aus uns? Und da weiß ich, da bin ich ungeheuer traurig geworden. Ich habe überhaupt keine Hoffnung gesehen, dass wir überhaupt noch mal in Frieden leben können. So, das, die Hoffnung hatte ich gar nicht mehr.
Döbeln, Riesa, Spremberg, Cottbus und dann fast schon zu Hause war an der Neiße Schluss. Hier kommt ihr nicht rüber. Also liefen sie den ganzen Weg wieder zurück Richtung Dresden. Die Mutter und der 14-Jährige mit dem Handwagen, der ihr kostbarstes Gut war.
Und da kamen wir da an und da hieß es gleich, da braucht ihr gar nicht euch auszuziehen, ihr müsst wieder raus aus Dresden. Ja. Ich kann mir so vorstellen, wie manchen von den Flüchtlingen zumute ist. Nicht? Aber da gibt es ja noch Begrüßungsgruppen. Also ich finde das so toll, dass da Leute gibt, die hingehen und sagen, herzlich willkommen, ja.
Formen der traumatischen Erfahrung können unmittelbare Kriegsereignisse sein, aber können auch die Flucht sein. Es sind damals 14 Millionen Menschen geflohen. Davon sind 2 Millionen umgekommen, nur aus den Ostgebieten. Dann gab es viel Flucht und Binnenwanderung innerhalb Deutschlands.
Ich habe da auch in Döbeln Tieffliegerangriffe erlebt. Ich bin da über einen großen Platz vor dem Bahnhof gelaufen und dann hörte man die Lightnings waren das, das waren die Doppelrümpfchen. Nicht? Und ich war mitten auf diesem Platz und da war auf der einen Seite war so ein Pissoir und auf der anderen Seite waren die Bäume. Und jetzt musste ich entscheiden, entweder ins Pissoir oder in die Bäume. Nicht? Und dann bin ich auf die Bäume zugerast und dann kam die Lightning runter und schoss das ganze Pissoir da auseinander. Ja. Das ist richtig auseinander, gefetzt hat es das.
Als ich ungefähr 20 war, hatte ich viele Albträume, Kriegsalbträume. Ich konnte das erstmal so gar nicht einsortieren. Einmal habe ich ihm einen Traum beschrieben. Da habe ich gerade meine Tochter bekommen. Und ich habe geträumt, ich habe sie auf dem Arm, bin in einer Stadt und es ist Fliegeralarm. Und ich nehme mein Kind und renne raus aus der Stadt, renne auf ein freies Feld, sehe am Horizont, wie etwas auf mich zukommt, vom Himmel, und es kommt immer näher. Ich sehe, es ist ein Flugzeug, es kommt noch näher, ich sehe, das Flugzeug brennt, und dann sehe ich, wie es abstürzt, und es stürzt wirklich 100 Meter vor mir, stürzt es ab. Ich schmeiß mich auf den Boden, schütze meine Tochter so unter mir, und die Flugzeugteile fliegen mir um die Ohren. Und da wurde mein Vater ganz ruhig und guckt mich an und sagt, ja, sowas in der Art habe ich erlebt. Ich glaube, da war er sehr bestürzt darüber, dass das sowas wie eine Übertragung gegeben hat. Also das, als ich das erzählt habe, war wirklich große Stille erstmal.
Ja, also als Kind habe ich eine Zeit lang sehr viel Angst gehabt. Und so eine Angst, wo ich gar nicht wusste, woher die kam, weil ich gar nichts so Schlimmes erlebt hatte. Aber ich lag oft abends im Bett und es war dunkel und ich hatte so dieses Bild, diese Angst. Es kommt jemand die Treppe hoch und hat Stiefel an. Große Stiefel. Und dann habe ich im Fernsehen mal so Bilder gesehen von Militärstiefeln und genau solche Stiefel waren das.
Wir haben viele Angehörige, die wissen, dass die Eltern traumatische Kriegserfahrungen haben oder die es ahnen, weil die Eltern ein bisschen komisch sind oder sich so verhalten, also verstörendes Verhalten haben. Aber sie kommen oft nicht an die ran. Und da ist unser Rat, versuchen Sie es. Versuchen Sie, darüber zu sprechen. Manchmal geht das 30, 40, 50 Jahre lang nicht und plötzlich geht es. Versuchen Sie nicht, das mit Vorwürfen zu verbinden. Also nicht zu fragen, erzähl mir doch mal, wie viele Leute du im Krieg umgebracht hast. Sondern fragen Sie danach, wie es Ihnen gegangen ist. Fragen Sie möglichst konkret, wo waren Sie am 7. Mai 1945? Oder erinnerst du dich an den Tag, als dein Ort befreit wurde oder kapituliert hat?
Ich habe Erinnerungen, wie ich ganz klein war, mit 5 oder so, dass es eine komische Atmosphäre ist, dass mein Vater seltsam ist, dass ich das nicht einordnen kann und dass er dann sehr zornig war.
Als ich 12 war, dann habe ich eben so mitgekriegt, dass, ja, dass er heimlich Alkohol trinkt. Und das wurde dann auch immer mehr, und aber alles so versteckt, alles geheim. Und ich war dann sehr auf älteste Tochter Kontrollinstanz, wollte auch, dass meine Brüder das nicht so mitkriegen. Und ja, habe dann alles Mögliche inszeniert, um das zu bekämpfen oder eben Flaschen zu verstecken oder wegzuschmeißen oder irgendwie diese Situation zu retten.
Also ich muss sagen, dass ich auch sehr spät kapiert habe, dass es um Alkohol geht. Also dass diese komische Atmosphäre und all das, was da gewesen ist, das konnte ich als Kind lange, lange nicht einordnen, weil wir da überhaupt nicht drüber geredet haben. Dass mein Vater dabei war und wir das Wort Alkohol ausgesprochen haben, das habe ich das erste Mal erlebt. Da war er, glaube ich, schon 60 oder 70 oder so. Also das war ganz viel Tabu.
Wenn Menschen diese Ängste nicht mehr verlieren, die sie aus den kriegstraumatischen Erfahrungen haben, wenn die Bilder immer wieder kommen, wenn sie nachts aufwachen oder nicht einschlafen können oder morgens um 4 Kerzen gerade im Bett sitzen, weil der Schrecken sie überfällt, dann versuchen sie das selber zu bekämpfen, indem sie vorher ein Bier trinken. Und dann bleibt es da nicht bei einem Bier, dann werden es dann 5 oder 6 oder kommen härtere Alkoholiker dazu und so weiter. Also Alkohol und Drogen sind oft ein Versuch der Selbstbekämpfung traumatischer Erfahrungen, das weiß man. Auch da gilt wieder, es ist nicht der einzige Grund und ist auch nicht eine Entschuldigung für alles, aber es ist oft ein Versuch der Selbstheilung, der Selbstbekämpfung.
Also ich habe mich meine Kindheit und meine Jugend über gefragt, warum muss denn dieser Mensch trinken, warum kann er nicht eine Kur machen und dann ist gut oder angucken, was da los ist und dann ist fertig. So, also es gab auch eine Verurteilung darüber. Das kann aber wohl nicht so schwierig sein, muss man doch mal irgendwie in den Griff kriegen.
Ja, es war immer irgendwas, was ich gemerkt habe in ihm, was er nicht ausdrücken kann. Ja, wo er vielleicht deswegen trinken musste, um dem nicht zu begegnen. Und das war jahrelang so. Und auch später, er konnte da nicht drüber reden. Erst jetzt, wo er eben 85 ist und wo er seit einem Jahr in einem Pflegeheim lebt, jetzt hat er aufgehört zu trinken. Und jetzt hat er die Ruhe und die Zeit und die Gelassenheit, darüber nachzudenken. Und ich weiß auch aus der Vergangenheit, dass mein Vater öfters mal auch so Ansätze gemacht hat, mit einem Psychologen über diese Themen zu sprechen und dass oft die Psychologen nicht so darauf vorbereitet sind, nicht darauf eingestellt sind, solche Themen zu behandeln und zu verstehen.
Ich habe das auch schon mal versucht aufzuschreiben, nicht? Damit meine Enkel noch ein bisschen mitkriegen, was so Krieg bedeutet, nicht? Es ist mir nicht möglich. Es ist dann so beängstigend für mich, dass ich einfach nicht weiterschreiben kann. Ne?
Heute ist es wichtig zu sagen, Sie sind nicht allein. Ich bin da, ich passe auf Sie auf, so gut ich kann. Lassen Sie uns mal eine Weile umhergehen. Lassen Sie uns mal dieses oder jenes machen. Kommen Sie mal eben mit, wir machen eine Tasse Kakao. Ich meine damit nicht Leute ablenken, sondern das Gefühl zu geben, ich bin nicht allein. Das ist das Entscheidende. Das ist der Königsweg der Hilfe. Klappt nicht immer, aber immer öfter.
Und später waren wir mal zusammen in Dresden zu einer Familienfeier. Und dann haben wir verabredet, dass wir zu zweit den Weg entlang fahren, den er damals geflohen ist. Also von Dresden aus wollte er mit seiner Mutter eigentlich wieder zurück nach Hause. Und diesen ganzen Weg sind wir zusammen gefahren und sind angehalten an Stationen, wo er Dinge erlebt hat. Und da hat er mir das erste Mal richtig viel erzählt. Also da ging es zum einen um den Bombenangriff in Dresden. Und dann kamen sie irgendwann in ein Dorf, in dem waren wir auch, und dann sind die Russen da einmarschiert, haben ihn gepackt und haben ihn gezwungen, die russischen Leichen, die von einem Kampf vorher noch dort irgendwo lagen und irgendwo auch vergraben waren, die auszubuddeln und alle in ein Massengrab zu tun. Das mit 15 Jahren war das natürlich...
Ich weiß nicht, wie ich das überstanden habe. Ich habe immer in die Gesichter von diesen, die waren ja nicht in Sarg und nix, auch nie eingehüllt, sondern man konnte die Gesichter, die waren zwar alle so aufgedunsen und so. Und teilweise waren die so friedlich. Also da habe ich mich immer gewundert, ja. Ich habe in der Zeit ungeheuer viel gebetet, ja.
Er hat mir das alles in der großen Ruhe erzählt, in einer fast Nicht-Emotionalität. Und mich hat das alles sehr, sehr bewegt. Und was dann, glaube ich, so ein entscheidender Punkt war, war, dass er eben auch noch mit 15 Jahren ein Gewehr in die Hand gedrückt bekommen hat und gezwungen wurde, auf Soldaten zu schießen.
Oder auch eine andere schlimme Geschichte für ihn, die er bisher nie erzählt hatte, war, dass er auch mit ansehen musste, wie Russen Frauen vergewaltigt haben. Und wie sehr ihn das begleitet hat in seinem Leben.
Ich weiß noch, wie ich geheiratet habe und quasi die Hochzeitsnacht mit meiner Frau ja, feiern wollte. Oder was macht man denn in der Hochzeit? Da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ich dachte, das muss so schlimm sein, wie ich das erlebt habe, wenn die Frauen so geschrien haben bei wenn sie vergewaltigt wurden und so nicht. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert. Ja. Ich hatte richtig Angst vor dem Sex. Ja.
Vielleicht noch ein Hinweis, wenn jemand nicht erzählen möchte, ist es gut zu sagen, ich respektiere das. Du musst nicht. Es ist deine Entscheidung. Nur wenn sich da etwas ändert, ich bin da. Ich bin neugierig. Also ich respektiere das und ich bin neugierig. Dieses große Und, das gibt den Menschen eine Erleichterung und eine Möglichkeit, sich irgendwann umzuentscheiden.
Also vor kurzem erst hat er am Telefon mir erzählt, dass er sich in letzter Zeit viel Gedanken macht über die Zeit des Krieges und seine Kindheit und auch, was er uns davon mitgegeben hat, hat er sich überlegt. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er denn meint, dass der Alkoholismus, dass der was mit dem Krieg zu tun hat. Und da hat er das erste Mal gesagt, ja, das denkt er schon. Ja, das war schon mal irgendwie was Besonderes, dass er das so gesagt hat. Und dann am nächsten Tag schlage ich eine Zeitung auf und dann sehe ich die Anzeige über ein Buch. Das heißt Kriegserbe in der Seele von Udo Bär. Was Kindern und Enkeln der Kriegsgeneration wirklich hilft. Und da habe ich gedacht, boah, das ist ja spannend, dass mir das jetzt gerade begegnet.
Wir kennen viele, die ganz viel Interesse haben, die eine Sehnsucht haben, an den Papa oder die Mama mehr ranzukommen, die da oft immer so an so unsichtbare Mauern gestoßen sind. So, und wer dieses Interesse hat, dem sagen wir, die Vermutung liegt nahe, dass diese unsichtbaren Mauern etwas mit diesen Kriegstraumata zu tun haben. Keine Gewissheit, aber die Vermutung liegt nahe. Und dann könnte es ein Weg sein, sich darum zu kümmern und da nachzufragen, um sich da zu interessieren. So gut Sie können und so weit, wie Sie wollen.
Ja, für mich ist das Aussprechen immer das Heilsamste. Also so wie bei der Fahrt oder auch später gab es immer mal wieder Situationen, wo mir mein Vater was erzählt hat. Und da habe ich jedes Mal gemerkt, da entspannt sich was bei ihm und es entspannt sich was bei mir. Wir kommen in eine Verbindung rein. Wenn ich dann auch noch sagen kann, was es mit mir macht, wie sich es für mich anfühlt, das zu hören, das ist was, glaube ich, was ganz viel machen kann.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das meiste verdrängt. Es kommt jetzt, wo ich Zeit habe und da denke ich an viele an Sachen, die ich ewig nicht mehr dran gedacht habe. Der Gedanke war natürlich, war das ein verfuschtes Leben, was ich führe? Kann ich aber nicht sagen. Aber vielleicht habe ich Dinge gar nicht wichtig genommen, die anderen Leuten sehr wichtig sind. Eben zum Beispiel Bindungen außerhalb der Familie auch. Was ich jetzt auch hier so im Nachhinein feststelle, ich habe eigentlich auch keine festen, vielleicht ist daran auch meine Ehe kaputt gegangen, keine Bindung mehr. Seit meinen Eltern habe ich keine langjährigen Bindungen mehr. Ich habe mich eigentlich nie richtig angenommen gefühlt.
Das war auch was, was mich eigentlich viele Jahre auch begleitet hat. Das war das Gefühl, heimatlos zu sein, nicht zu wissen, wo man hingehört. Und das hat auch mein Vater mir sehr viel mitgegeben, so dass er immer gesagt hat, er hat keine Heimat mehr. Und dass das so eine große Traurigkeit rübergebracht hat. Dieses Wort Heimat war mit viel Traurigkeit verbunden.
Ja, ich habe immer Sehnsucht nach meiner Heimat gehabt, weil es eine wunderschöne Zeit war. Und ich habe das vielleicht auch immer wieder verglichen mit dem, was ich dann so erlebt habe. Und das war nie Heimat, das war Aufenthalt. Ja. Und ich denke, dass das ja gerade in den jungen Jahren, also 14 bis 18, wo man eigentlich dann eine feste Basis braucht, ja, da hatte ich das nicht. Das.
Nach dem Krieg führte Eberhard Gottwalds Lebensweg von Dresden nach Berlin, nach Rom, Neu-Ulm, Köln, Leverkusen, Bogotá in Kolumbien, danach nach Heilbronn, Nürnberg, Bad Kissingen, Fulda, Mainz und schließlich nach Heidesheim.
Manchmal habe ich auch so ein Gefühl von, das wird in diesem Buch beschrieben, als schwarzes Loch, wie so ein Blackout und ja, wo ich mich auch oft gefragt habe, woher kommt denn so ein Gefühl, woher kommt denn sowas? Und da in diesem Buch, da stehen ebenso auch Erklärungen, dass es sowas gibt und dass das auch was damit zu tun haben kann. Durch diese wahnsinns angespannten Situationen, durch diese lebensbedrohlichen Blackouts, die auch damals waren, dass auch sowas eben weitergegeben wird, auch durch dieses nicht darüber sprechen können. Ja, und das finde ich jetzt doch sehr, sehr gut, sowas auch mal in einem Buch zu lesen und Verständnis dafür zu kriegen, dass das sowas sein kann. Ja, erst so mit der Zeit habe ich dann verstanden, dass das eben auch ein großer Teil co-abhängig ist und dass ich mich selber davon lösen muss, auch eben ihm zu verzeihen oder ihn sein zu lassen, so mit seinen Dingen. Und dass ich mein Leben habe und mein Leben führen muss mit meiner Familie. Ja, und so, das ist ein Prozess über viele Jahre gewesen, aber das ist jetzt schon, wenn ich das so drüber nachdenke, viel passiert.
Ich kam aber immer wieder auch so an den Punkt von, das müsste man jetzt machen, dann hört er auf zu trinken. Und das fand ich total wichtig, dass ich das irgendwann total loslasse. Es ist auch nicht mein Job, aber ich kann einfach gucken, so was ist gut für mich. Dann mag ich ihm gerne begegnen und dann freue ich mich, wenn wir uns erzählen und wenn ich viel von ihm mitkriege. Ja, es ist schön gerade dadurch, dass wir dieses Interview führen, dass da gerade wieder der Kontakt kommt. Und ich wollte ihn eigentlich vorher nochmal anrufen, habe es aber nicht geschafft, aber werde ihn nachher bestimmt anrufen.
Das Herz vergisst nichts. Kriegstraumata, die Wunden einer ganzen Familie. Von Ina Strelow. Eine Produktion des SWR aus dem Jahr 2016.